Heute haben wir den ersten Teil vom Wesen des Mannes. Und so wie ich das letzte Mal das Wesen der Frau drei gegliedert habe, so möchte ich auch heute das Wesen des Mannes drei gliedern. Nämlich, wie Sie sich schon vorstellen können, eben der Mann als Sohn, dann der Mann als Ehemann und dann der Mann als Vater. Und auch hier wieder als Vorspann ganz bewusst, die Sendung ist natürlich für Verheiratete und für Unverheiratete, ist für Ordensleute und noch Unentschiedene und eben auch alte und junge Menschen, weil das Wesen des Mannes ist gleich und doch ändert sich sehr im Laufe der Entwicklungsgeschichte, der persönlichen Entwicklung. Und das Zweite ist, alles das, was ich sage, ist wie immer nicht die reinste Wahrheit, so und so gilt für alle, sondern es sind die großen Grundzüge. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, es gibt so wie im wirklichen Leben auch immer Dinge, die nicht genau zutreffen, oder wo man eben einen Menschen kennt, der ganz anders ist als das, was ich beschreibe. Und das ist auch gut so, weil sonst gäbe es ja wirklich nur diesen idealtypischen Mann und alle Männer würden gleich sein. Es sind zwar viele Männer ähnlich, aber es gibt eben, wie Sie ja, denke ich, auch aus Ihrem eigenen Leben wissen, eben immer auch andere Charaktereigenschaften, andere Wesenszüge. Und das ist auch gut so. Die Natur, und Gott hat eben, ist Herr über die Natur, und er hat auch die Natur so vielfältig und so einmalig geschaffen, ist eben so, dass es eben auch wunderbare Schattierungen und Mischungen gibt. Und wie Sie wissen, auch eines von meinen ganz wichtigen Glaubenssätzen, möchte ich schon sagen, vom heiligen Thomas von Aquin, dass eben die Gnade auf der Natur aufbaut und Gott kann eben auch über das Wesen des Mannes, über die Natur des Mannes eben auch so viel Gnaden ausgießen, dass sich dann auch die Natur des Mannes dann auch so in die Gnade getaucht ist, dass sie sich geisterfüllt verändert. Kann auch sein, dass sie sich nicht verändert und trotzdem ist die Gnade Gottes da. Das heißt ja nicht, dass Gott immer die Natur ändern muss. Aber durch den Sündenfall brauchen wir schon alle einfach auch eine geisterfüllte Natur und eine Gnade, dass wir auch uns weiterentwickeln können, dass wir uns reinigen und läutern können. Und wenn Sie sich erinnern können vom letzten Mal eben das Wesen der Frau, habe ich immer wieder von der Blindheit gesprochen und die Blindheit wird auch heute ein wichtiges Thema sein. Es wird auch die Sexualität heute im Unterschied zum letzten Mal eben ein Thema sein, nicht jetzt das Zentrale, aber doch auch ein Thema, weil das auch eben noch einmal einen anderen Schwerpunkt beim Mann hat. Ich werde noch erklären, warum. Heute feiern wir ja auch das Fest des heiligen Johannes des Täufers, die Enthauptung. Und wenn Sie heute schon um 8 Uhr die Messe mitverfolgt haben bei Radio Maria oder selbst schon in der Messe waren oder schon die Bibelstelle gelesen haben vom heutigen Tagesevangelium, da sehen wir einige Männertypen, ja, den Herodes und natürlich den Johannes, aber auch einige Frauentypen, eben die Tochter des Herodes und die Herodias, die wiederverheiratete Frau, geschiedene wiederverheiratete Frau vom Herodes. Ich möchte jetzt da nicht näher darauf eingehen, sondern möchte nur in einem ganz kurzen Blitzlicht bewusst den Johannes den Täufer vorausstellen und in Erinnerung rufen, wie stark er am Anfang war und wie schwach er jetzt am Schluss des Lebens ist. Ja? Wir wissen nicht, wie er im Gefängnis war, aber im Gefängnis auch noch allen gepredigt hat. Bis zum Schluss hat er auf jeden Fall noch Jünger gehabt, die ja dann auch seinen Leichnam geholt haben und ihn begraben haben. Aber er hat sicher einen kontemplativen, geisterfüllten Weg in die Tiefe gemacht, der Johannes der Täufer. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe ja auch schon Sendungen gehalten, die man auch abrufen kann über den Downloadbereich, über die spirituelle Entwicklung des Mannes und finde, das passt auch total gut zum Johannes den Täufer, wo eben zuerst der Aufstieg ist und dann der Abstieg, im Unterschied zu den Frauen, die zuerst den Abstieg haben und dann den Aufstieg, also genau gegengleich. Warum ist das so? Auch nur noch eine ganz kurze Vorbemerkung. Es hängt eben mit dem Sündenfall zusammen, wo vorher eine Einheit war, ist dann nachher eben eine Differenzierung, eine noch stärkere Differenzierung zwischen Mann und Frau auch notwendig gewesen. Und auch durch die Gnade ist diese Ausdifferenzierung noch stärker geworden. Dieses Bein von meinem Bein war zuerst eben eine Integration und ist dann nachher eben wieder in einer Auseinanderentwicklung eben dann, hat sich das dann weiter auseinanderentwickelt, das Wesen von Mann und Frau. Steigen wir nun ein eben in das Wesen des Mannes und schauen wir zuerst mal auf den Sohn. Wir können durchaus auch auf unsere eigenen Erfahrungen schauen, wo wir Söhne haben oder wo wir selbst eben, wenn wir ein Mann sind, Sohn waren. Und immer auch so ein bisschen auch vergleichen und hinschauen zur Tochter. Also der Sohn ist in fast allen Kulturen der Stammhalter und deshalb ist eben auch der Erstgeborene so wichtig. Es wird eben, das ist einfach in den Kulturen so, ich möchte es auch jetzt nicht bewerten, auch jetzt nicht sagen, es ist besser oder schlechter, sondern es ist eben so, wird eben auch der Familienname zum Beispiel weitergegeben durch den männlichen Nachkommen. Das hat sich natürlich jetzt auch alles aufgeweicht und ist auch jetzt nicht mehr so in der heutigen Gesellschaft. Aber es ist trotzdem archetypisch, und ich sage ganz bewusst das Wort archetypisch, als der Zeuger hat sich das eben auch eingeprägt, dass eben er eben der Fortführer des Stammbaumes ist, der Stammhalter. Und eben im Unterschied zu einer Frau, die eben das Leben gibt. Und er ist eben der hauptsächlich mal der Erwartete, dass das Geschlecht weitergeht. Und zwar eben im Sinn von Generationengeschlecht. Und das Beeindruckende in fast allen Kulturen, die auch alle patriarchal strukturiert sind, geht es einfach darum, dass auf den Sohn sehr, sehr viele Hoffnungen gelegt werden, sehr, sehr viele Ideale auch ihm aufgebürdet werden, mehr als auf die Tochter. Deshalb hat auch der Sohn einen oft ihm gar nicht zustehenden Aufstieg, einen selbst unverdienten Aufstieg. Und das Interessante ist, dass wir können Jesus in vielen Punkten nicht als eben jetzt den klassischen Mann hernehmen, weil gerade die ersten 30 Jahre seines Lebens war er total in der Verborgenheit. Ja. Manchmal aufgeblitzt, der Zwölfjährige wusste denn nicht, dass ich in dem sein muss, wo meines Vaters ist. Eine unglaubliche Stärke, unglaubliche Klarheit, unglaubliche Selbstbewusstheit. Und dann ist wieder total auch eben nichts von ihm zu hören, erst bis das öffentliche Leben mit der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer, eben diesem starken Johannes den Täufer, beginnt. Also das in der normalen Gesellschaft, auch bis zum heutigen Tag, hat der Sohn oft leichter als das Mädchen, als die Tochter, und hat mehr Möglichkeiten bis zum heutigen Tag in der heutigen Gesellschaft, obwohl sich da so viel eben ja, wie Sie alle wissen, gerade auflöst. Und der Sohn wird mehr verwöhnt als die Tochter. Der Sohn hat mehr weibliche Vorbilder als männliche, gerade in der heutigen Zeit. Und das Spannende ist, dass der Sohn gerade in der Abgrenzung von den vielen weiblichen Vorbildern, zuerst eben die Mama, dann die Kindergärtnerin, dann die Volksschullehrerin und dann meistens auch viele Lehrerinnen in den oberen Schulen, ja, also in höheren Schulen, hat er immer mit Frauen zu tun und muss sich da abgrenzen. Deshalb ist es auch für den heranwachsenden Sohn ganz besonders wichtig, eben auch männliche Vorbilder zu haben, weil die eben einfach oft, also eigentlich in der Geschichte immer schon rarer waren. Ja? Nach den Kriegen war es eben so, dass es wirklich einfach viel zu wenig Männer gegeben hat und dass die Söhne oft in einer, also fast rein frauendominierten Gesellschaft aufgewachsen sind, weil eben die Männer vielfach einfach im Krieg geblieben sind und die wenigen Männer, die es gab, haben so viel arbeiten müssen, dass sie nicht sichtbar waren. Und das ist eine ganze, das ist über viele, viele Generationen auch so entstanden. Noch viel früher, wo quasi alles sich am Hof abgespielt hat, wo die ganze Großfamilie dabei war, da war das ein Stück anders, wo eben der Sohn immer auch mitgenommen worden ist, eben aufs Feld oder auf die Jagd eben vom Vater und von den Männern und da eben zunehmend auch schneller eben initiiert war. Deshalb ist es auch so wichtig, dass es einen Punkt gibt, wo der Sohn dann eben auch aus der Sohnrolle heraustritt und zum erwachsenen Mann wird. Also auch eine Initiation, die es vielleicht noch in afrikanischen Völkern gibt, die es aber in europäischen oder westlichen, in der westlichen Kultur kaum gibt. Da ist auch die Erstkommunion jetzt keine wirkliche Initiation, die Firmung jetzt in dem Sinn auch nicht, sondern da geht ja einfach vom Sakramentalen her um die Zurüstung, dass ich eben befähigt wäre, wirklich mein Christsein zu leben. Aber bei Mädchen, bei der Tochter, ist es viel schneller dann eben zur Frau, weil es auch viel offensichtlicher wird, eben durch die Menache und durch die erste Regelblutung eben, und damit wächst sie dann noch einmal viel schneller heran und ist auch viel schneller mit eingebunden, während eben der junge Mann, der Sohn, braucht eigentlich noch eine eigene Hinführung und eine eigene Einbindung, damit er wirklich auch zum Mann wird. Sonst gibt es auch gerade in der Geschlechteridentitätsfindung beim Mann oft mehr Probleme als bei Frauen. Und Sie sehen ja auch medial, dass es viel mehr Männer gibt, die in ihrem in ihrer sexuellen Orientierung auch verwirrt sind, als eben Frauen. Und deshalb ist es eben auch wichtig, da auch eine gute, feste Orientierung zu geben durch den Vater oder durch männliche Vorbilder. Und zum Vater komme ich dann noch, aber im Blick von der Sichtweise des Sohnes her geht es einfach darum, kann ich mich identifizieren, so wie mein Vater oder eben die Männer sind. Und was sind die Wesenselemente jetzt eben des Mannes? Und da möchte ich bewusst noch nicht zum Vater kommen, auch noch nicht zum Ehemann, sondern einfach nur mal zum Mann. Also das eine Wesenselement ist dieses Motto alles oder nichts. Es ist auch wieder, man muss wieder sagen, in genere, und es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber in genere sind jetzt auch Allgemeinplätze und ist nichts Neues, aber es geht einfach auch darum, auch ein bisschen auch zu differenzieren, ne? und da gibt es dann halt auch dann Unschärfen. Also dieses alles oder nichts, dieses Schwarz-Weiß, ist bei Männern einfach stärker ausgeprägt als durchschnittlich als bei Frauen. Frauen haben viel mehr Grautöne, Frauen haben viel mehr Zwischenstufen. Dieses alles oder nichts drückt sich auch darin aus, dass auch der Mann viel schneller entscheidet, auch viel schneller Dinge durchzieht, auch viel schneller am Punkt ist, auch bis hin in der Sexualität am Orgasmuspunkt, als eben eine Frau. Es ist eben so, dass der Mann meistens einer ist, der sich fast selbst überholt. Und da spreche ich auch diejenigen Männer an, die vom Typ her phlegmatischer sind, die vom Typ her nicht so diese hohe Aktivität haben wie andere Frauen. Und da muss man auch sagen, es gibt ja auch Frauen, die phlegmatischer sind. Also es ist einfach wie auf der Skala, sind die Männer einfach da auf insgesamt in einem höheren Bereich, in einem schnelleren Bereich, in einem aktivitätsorientierteren Bereich angesiedelt. Daher ist es auch so, dass die Männer immer gleich nach Lösungen suchen und sich nicht auf einen Prozess einlassen, sondern sofort entscheiden wollen und dann auch wieder quasi die Sache abhaken. Das wird dann bei Frauen oft als sehr unangenehm erlebt, dass sie gar nicht in den Prozess mit eingebunden werden. Der Frau habe ich das letzte Mal gesagt, geht es vielmehr um die Beziehung, geht es vielmehr darum, einfach auch Dinge nur zu besprechen, Dinge einfach zu suchen, ohne noch gleich eine Lösung zu haben. Und dem Mann geht es gleich ums Finden und ums Tier erlegen und ums Schlachten und ums quasi wieder fertig machen. Ja? Also die Sache ist abgeschlossen und kommt in die Schublade und ist damit erledigt. Und das sind diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sie sind auch eine der Hauptunterschiede, die auch durch den Sündenfall begründet sind. Ich sehe, jetzt ist gerade Zeit für einige Takte Musik und ich würde dann nachher über den Sündenfall weitersprechen und dann zum Ehemann und zum Vater kommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Lebenshilfe. Heute unter dem Thema Das Wesen des Mannes, ein erster Teil zu diesem Thema. Unser Referent ist Dr. Reinhard Pichler. Bevor es in den zweiten Teil dieses Vortrages geht, noch ein paar Takte Musik für Sie. Zweiten Teil der Sendung Lebenshilfe zum Thema Das Wesen des Mannes. Ich darf wieder begrüßen Dr. Reinhard Pichler.
Ja, also es geht jetzt um den Teil der Versuchung und warum ist die Versuchung so entscheidend auch für den Mann? Die Sünde ist in erster Linie ein geistiger Akt, der den Ursprung eben im Herzen hat, ja? Und sie umfasst den ganzen Menschen und kein Bereich bleibt ja auch ausgespart. Und so ist eben auch der Leib von der Sünde betroffen. Und da ist eben dann auch durch den Sündenfall ist eigentlich der Ursprung der Blindheit. Und warum ist der Mann blinder als die Frau? Weil er eben nicht, die Frau hat es erkannt, um was es geht, nämlich eben Gut und Böse zu erkennen. Und der Mann hat sich einfach nicht genug darum gekümmert. Es heißt ihm dann nur so lapidar, und auch er aß. Ja? Die Frau gab ihm davon und auch er aß. Und die Schuld des Mannes ist eben vor allem, dass er einfach sich nicht genug kümmert und je weniger er sich kümmert, desto mehr kommt er auch durch das zu geringe Kümmern in eine Blindheit hinein, weil er quasi reinstolpert. Und Sie werden sich wundern, warum ist das Wesen des Mannes, aber es ist wirklich schon im Sündenfall, es ist nicht das ursprüngliche des Wesens des Mannes, aber seit dem Sündenfall ist es so, dass die große Versuchung des Mannes ist, sich zu wenig zu kümmern. Die Frau hat diese Versuchung nicht, die Frau hat auch mehr Erkenntnis als der Mann, werden sich vielleicht auch wundern, aber wenn Sie hinschauen, intuitiv, es geht jetzt um intuitive Erkenntnis und nicht um Wissen aus Büchern, ja, was ich mal aus Büchern zusammenlese, sondern die intuitive Erkenntnis ist bei Frauen viel unmittelbarer, deshalb erkennen ja auch Frauen viel schneller, was in Beziehungen schief läuft, oder sie sind viel tiefer auch und viel schneller in der Mystik, können Gott viel tiefer erfassen, sich tiefer auf ihn einlassen, sich mehr öffnen. Das alles fällt dem Mann viel schwerer. Und das fällt dem Mann eben deshalb schwerer, weil er einfach gedankenlos, blind etwas tut und sich oft nicht der Folgewirkungen bewusst ist. Und ich habe es letzte Mal auch schon gesagt und sage es auch jetzt wieder, die Blindheit ist nicht eine hundertprozentige Blindheit natürlich, das ist auch eine Blindheit, die auch wieder wechselt, man kann dann auch wieder sehender werden, aber es geht vor allem darum, je mehr ich in die Sünde hineinkomme, je mehr ich mich von mir selbst fortbewege, mich von meinem Wesen entferne, desto mehr bin ich auch wieder in ein Stück mehr Blindheit. Und Sie sehen, wie viele Menschen rund um uns blind sind. Das gilt natürlich auch für die Frau. Wenn die Frau eine Sünde ist, wird sie auch blinder. Und durch die Beichte kann ich wieder mehr sehen, kriege ich wieder mehr Erkenntnis, öffnen sich mir wieder die Augen. Ja? Und das kann eben so weit gehen, sage ich jetzt ganz bewusst, nicht um Sie zu schockieren, sondern Also das ist auch wirklich eine Erfahrung und das kann so weit gehen, dass ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, einen anderen Menschen umbringt, wie eben Kain und Abel, und gar kein schlechtes Gewissen hat, ja. Oder sich sogar rechtfertigt, es war notwendig aus Gerechtigkeitsgründen, oder ich bin mir dessen gar nicht bewusst. Oder es geht sogar so weit, dass er das eben so verdrängt, dass er sich dessen gar nicht mehr erinnerlich ist und auch bei Gericht ganz ehrlich, unter Anführungszeichen, sagen kann, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich jemals einen Menschen umgebracht habe. Das heißt jetzt ja nicht, dass wir jetzt alle so blind sind und alle potenzielle Mörder. Das heißt nur, wie tief der Abgrund der Sünde ist und wie sehr wir uns hüten müssen vor der Blindheit. Das hat nämlich eine Auswirkung dann auch auf den Ehemann und auf den Vater. Gut, also so wenig, weil wir jetzt schon in der Zeit leider so weit fortgeschritten sind, zur Ursache der Blindheit und zur Möglichkeit, wie ich auch als Mann wieder sehend werden kann. Und ich kann eben wieder sehend sein, indem ich mich eben auf das Wesentliche besinne und irgendwie noch genauer hinspüre, das heißt auch ein Stück eben sensibler werde. Das ist auch wieder ganz konträr zu dem Klischeebild der starke Mann, der eben durchzieht. Und es geht eben darum, wie auch in der Bibel ist, eben die Stärke mit der Schwäche zu verbinden, ja? In der Schwachheit stark zu sein, in der Sensibilität auch die Kraft zu entwickeln. Und da kommen wir jetzt eben auch schon zum Ehemann. Der Ehemann ist eben dann ja auch das Haupt der Frau. Er ist auch der zuständig, dass er sich um die Frau kümmert, und zwar so kümmert, wie wenn es sein eigener Leib wäre, wie es dann auch in der paulinischen Ehetheologie dann auch heißt. Also es geht um eine ganz große Hingabe des Mannes, des Ehemannes an die Frau. Und dieser Ehemann hat als Hauptberufung zu sorgen und zu schützen. Und das mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Er ist eben stärker, er ist eben kräftiger, er kann schneller laufen. Alle diese organischen Dinge, dass er eben größer gewachsen ist und stärker ist und leichter ein Tier erlegen kann oder was auch immer. All das ist ganz wichtig, um eben auch seine Schutzfunktion erfüllen zu können. Und da können wir jetzt auf den heiligen Josef blicken, der auch Abbild von der heiligen Familie ist und da eben auch das Männliche symbolisiert. Warum ist der heilige Josef so still gewesen? Weil er sehend war. Ich glaube, wenn er mehr gesprochen hätte, ist auch eine These, ja, hätte er nicht so viel gesehen. Und zwar auch, warum hat er geschwiegen und hat dann im Traum gesehen, was zu tun ist, also die Maria doch zu sich nehmen soll. Also es gibt einen Zusammenhang von Schweigen und Sehen und von schnellen Handeln und Blindheit. Schnellen Handeln heißt auch schnelles Reden, schnelles Entscheiden, schnelles Agieren. Und deshalb liegt in der Ruhe die Kraft und deshalb geht es darum, aufgrund von dieser Besonnenheit und aufgrund von der inneren Schau, von der geistigen Schau, wo eben die Gnade dann auf der Natur aufbaut, dann wirklich zu sehen, was ist notwendig. Auch diesen Abstand zu haben als Mann. Ja, das Nüchterne des Mannes, das nicht so emotional sofort aufbrausende des Mannes, ist ja ein ganz wichtiges Wesenselement und ist auch das Wohltuende, wo es einfach darum geht, bewusst einen Schritt zurück zu machen und in Ruhe die Dinge wohlwollend anzuschauen, auf sich wirken zu lassen, ins Gebet zu bringen und dann erst zu entscheiden. Und das ist, glaube ich, eines von den ganz wesentlichen Wesenszügen, die heutzutage oft verschüttet sind beim Mann und bei Frauen natürlich auch, aber es geht vor allem jetzt darum, die Stärke des Mannes auch wieder zum Leuchten zu bringen, die dann herauskommt, wenn ich wirklich auch so wie der heilige Josef diese Bedächtigkeit und diese innere Klarheit habe, die nicht von mir selbst kommt, sondern die mir Gott schenkt. Und die Aufgabe des Ehemanns ist eben zu schützen und zu sorgen und zu versorgen auch. Das ist eigentlich das Ursprüngliche, die Kinder zu versorgen, auch die Frau zu versorgen, dass sie sich gut um die Kinder kümmern kann. kann man jetzt sagen, das ist jetzt ein altes Familienbild, aber das ist aus meiner Sicht das natürliche Familienbild. Alles andere ist ja einfach mit großem Stress verbunden und auch mit großen Abstrichen. Natürlich gibt es auch andere Familienmodelle heute, die auch alle lebbar sein müssen, und Gott geht auch überall mit, und Gott sorgt und trägt und begleitet trotzdem. Ja? Und wenn der Mann ausfällt, sei es durch Tod oder durch Scheidung oder einfach durch Unfähigkeit, es gibt ja auch Männer, die das einfach halt auch dann nicht schaffen, ja, dann wird Gott so gütig sein und die Frau stärken, oder andere, die Oma stärken, Opas stärken, ja, damit die Kinder gut aufwachsen können. Jetzt ist mir noch ganz wichtig, auf den letzten Punkt noch einzugehen, und das ist eben der Vater. Wahrscheinlich geht sich jetzt nicht mehr viel aus, wenn wir dann vielleicht bei das Wesen des Mannes Teil 2 dann drauf eingehen. Aber so wenig, der Vater ist, wir alle haben einen Vater und wir alle kommen vom Vater. Und wenn wir nichts Positives über unseren Vater sagen können, dann ist es zumindest das, dass er uns gezeugt hat und ermöglicht hat, dass wir ins Leben kommen. Er hat uns nicht geboren, er hat uns nicht dann erzogen vielleicht. Ja, also die Rolle des Vaters kann sich aufs aller Wesentlichste reduzieren, und das ist, dass er etwas Lebendiges, einen Menschen überhaupt ermöglicht und die Bedingung dafür schafft, dass es ins Leben gesetzt wird. Und dann kann er komplett abwesend sein, was natürlich furchtbar ist. Ja? Das wär die Minimalstform des Vaters. Aber ich sage bewusst diese Minimalstform, warum ist die entscheidend? Weil im Tiefsten geht es darum, dass der Vater der ist, der immer wieder etwas zeugt, immer wieder auch später. Ja? Es ist nicht nur eine einmalige Zeugung, sondern dass er zeugt, dass etwas ins Leben kommen kann. Und von daher ist der Vater schon so etwas wie der Ursprung, wie die Quelle, wie der Punkt, von dem ganz viel ausgeht. Und in den Psychotherapien geht es oft darum, auch um die Versöhnung mit dem Vater, weil der Bachlauf, wenn der Vater die Quelle ist, und der Bachlauf ist dann vielfach verschmutzt, aufgestaut, vergiftet, zerstört und läuft unterirdisch, ist nicht mehr sichtbar, was auch immer. Ja? Der Bachlauf ist dann total unterschiedlich, wie das Leben so spielt. Ja? Aber die Quelle gibt es überall. Ja? Jeder hat eine Quelle. Und da können wir auch auf Gott Vater hinschauen. Ja? Gott Vater ist der tiefste Ursprung. Ja? Und nur über Jesus kommen wir zum Vater. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das Geheimnis ist es, die Vaterschaft, egal ob ich jetzt da verheiratet bin und eben Kinder habe, oder ob ich nur geistig, nur, unter Anführungszeichen, das ist ganz, ganz viel, ob ich nur geistiger Vater bin und ganz viele geistige Kinder habe, aber es geht immer um dieses ursprünglich in die Welt setzen und ins Werk setzen. Und warum ist das so wichtig? Weil das mein Ausgangspunkt ist. Und viele, wollte ich eben sagen, in den Therapien kommen dann wieder zurück zum Ursprung. Woher komme ich im Tiefsten? Was ist eigentlich meins? Daher kommt nämlich auch oft der Charakter. Oft sind Charakterzüge vom Vater, natürlich auch von der Mutter, aber vom Vater sehr, sehr prägend, gerade für den Mann, für den Sohn. Und da auch die Charakterzüge reinigen zu lassen, nicht grob und aggressiv ungehobelt sich da einfach halt jetzt den spontanen Trieben hinzugeben, das wäre schlimm. Und da sage ich jetzt noch ein Wort zur Sexualität, und dann freue ich mich schon, wenn Sie anrufen. Die Sexualität ist eben auch jetzt vom Ursprung her so angelegt, dass sie eben auf Weitergabe des Lebens ausgerichtet ist, weil sie eben beim Mann eben diese Zeugungskraft in sich hat, wo es darum geht, etwas eben ins Leben zu bringen. Und so komisch es vielleicht klingt, ist der tiefste Ursprung der Sexualität dieses Weitergeben des Lebens. Das ist natürlich im Alltag nicht mehr so spürbar, Aber der Trieb, der Sexualtrieb beim Mann, speist sich daraus, dass er etwas geben möchte, dass er sich hingeben möchte, ja, dass er seinen Samen geben möchte und das Leben weitergeben möchte. Und das habe ich das letzte Mal schon gesagt, eben und die Frau ist eben die, die das in der Lage ist, eben den Mann als Ganzes eben zu empfangen und aufzunehmen und da wieder zu bergen. Aber durch die Zeugungskraft des Mannes hat er auch eine Schutz- und Sicherheitsfunktion, weil er dadurch garantiert, dass das Leben weitergeht. Und wenn ich das ins Geistliche hineinsehe, die Sexualität im Geistlichen betrachtet, geht es einfach darum, durch die Hingabe des Mannes und durch die Hingabe der Frau entsteht dann erst neues Leben. Aus diesen beiden unterschiedlichen Verschiedenheiten entsteht dann eine neue Einheit, entsteht dann ein neues Leben. Das ist ja noch nicht da. Und deshalb ist auch das so schön, dass eben Ei- und Samenzelle mit all ihren Genen, wo eben Charaktereigenschaften und körperliche Eigenschaften alles verpackt sind und das ist wie eben der Zellkern beinhaltet bereits alles für das spätere Leben. Heißt jetzt dann nicht, dass wir determiniert sind, sondern heißt, dass ich dann aus diesem Material, das ich habe, dann mein Leben gestalten kann. Und als erwachsener Vater, der eben dann Kinder zu erziehen hat, geht es einfach darum, so Vorbild zu sein, dass ich immer wieder mich auf meinen Ursprung besinne und mein Ursprung ist in Gott. Und daher ist der Vater, ist die Hauptaufgabe des Vaters, in dieser Hinsicht die Kinder auch zu Gott zu führen, die Kinder auch zum Vater zu führen, also zu Gottvater zu führen. Und das ist was ganz Erfüllendes. Die Juden haben das noch ganz stark eben, dass eben die eigentlichen die Kinder in den Glauben einführen, das sind die Väter. Und das wäre auch, denke ich, für uns Katholiken eine wichtige Aufgabe, dass der Vater Vorbild ist. Weil wenn die Väter in die Kirche gehen, dann gehen die Kinder auch in die Kirche. Das ist, und wenn die Väter nicht in die Kirche gehen, ist es oft so, dass dann sowohl die Töchter als auch die Söhne überlegen, warum muss ich überhaupt in die Kirche gehen? Warum? Weil der Ursprung vom Sohn und von Tochter geistiger und körperlicherweise eben im Vater liegt. Und die Mutter, so wie Maria, eben dann die Gussform ist, die dann eben auch ganz, ganz viel Prägendes hineinlegt, ja, durch die neunmonatige Schwangerschaft. Aber die Initialzündung quasi, die kommt vom Vater her.